Alex, warst du in einer Tanzschule?
Ja, mehrmals sogar.
Mehrmals? Also nicht nur der klassische einmal vor der Hochzeit?
Vor der Hochzeit und vor dem Schulabschlussball. Und
Ja.
also der Schulabschlussball ist relativ spurlos an mir vorbeigegangen, was die Tanzskills angeht. Hochzeit war intensiver und dadurch auch ist mehr hängen geblieben. Also die Grundtänze mit ein bisschen Auffrischung würde ich mir schon spontan dann auch zutrauen, wenn es zum Tanzen wird. Wobei das selten vorkommt bei mir. Schaut es bei dir aus?
Tatsächlich, jetzt muss ich kurz nachrechnen, fast 7 Jahre Tanzschule während der Schulzeit
Krass.
angefangen. Klassiker, irgendwann einmal geht der Spätzle hin, gehst du mit, bleibst du hängen. Bin dann sehr lange hängen geblieben, war dann irgendwie dann auch mal Tanzschul-DJ tatsächlich. Und dann ist es halt irgendwann ausgetrudelt. Aber ja, sehr, sehr lange und dann nochmal Auffrischung, auch vor der Hochzeit. Hat man auch überlegt, ob man es ein bisschen länger macht, aber weil irgendwie fehlt dann auch die Zeit dafür und ehrlicherweise auch die Gelegenheiten. Also
Ja.
dementsprechend. Welche Note von 1 bis 10 gibst du denn der Ausgangslage von 60 München nach dem 1 zu 2 in Duisburg? Also von 1 ganz schlecht bis 10 top.
Drei. Um im Tanzbild zu bleiben. Und das ist wahrscheinlich sogar die realistische Einschätzung, ehrlich gesagt.
Gestern, also wir nehmen am Montagabend auf, gestern nach dem Spiel hätte ich auch 3 gesagt, ich gehe mittlerweile auf eine 5 hoch.
Oha,
Ja,
okay. Ich
und
bin
warum wir
gespannt.
jetzt in Tanzschulnoten sprechen, vielleicht kommen wir da auch noch gleich drauf in dieser Stammtisch-Episode. Legen wir lieber los, 60 verliert 1 zu 2 in Duisburg. Es ist aber noch ein bisschen mehr passiert im Löwenkosmos und darüber wollen wir reden an diesem Stammtisch mit der Episodennummer 211.
Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und damit herzlich willkommen zum Löwenstammtisch. Ich habe schon gesagt, mit der Nummer 211. Alex und ich heute alleine hier an diesem Stammtisch. Die Anja muss sich einerseits krankheitsbedingt entschuldigen, allerdings fliegt die auch am nächsten Morgen noch weg. Also die muss über Nacht gesunden, um gut fliegen zu können. Deswegen wünschen wir an dieser Stelle gute Besserung und dann schon mal auch gute Erholung. Das hat sie sich verdient. Alex, ich habe es schon angesprochen, 1 zu 2 unterliegt der Löwe denkbar dramatisch beim MSV Duisburg. Und ich glaube, es ist gut, dass wir eine Nacht drüber geschlafen haben. Weil gestern war die Stimmung, das glaube ich, können wir so gut kundtun, die war erstmal nach diesem ja, entscheidenden Gegentor in der 90. Minute erstmal am Boden.
Beschissen, um es klar und deutlich zu sagen. Ich finde die bitterste Nieder oder eine der bittersten Niederlagen der letzten Jahre. So hat sich's angefühlt. Also es war wirklich ein heftiger Tiefschlag. Nicht nur, weil du so spät das Gegentor kassierst, sondern auch, weil du ja wirklich ein gutes Auswärtsspiel machst, die eigentlich über 85 Minuten, da liegt dann auch die kleine Kritik, dir nichts vorwerfen kannst. Guter Auswärtsauftritt in einem wirklich stimmungsvollen Stadion, wo dann am Ende auch so ein bisschen der 12. Mann auch das Tor mit erzielt hat. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Aber das ist das Einzige, was man der Mannschaft vorwerfen kann. Sie hat es halt nicht über 90 Minuten durchgezogen, sondern hat sich dann in den letzten Minuten halt überwältigen lassen irgendwie. Und kassiert halt dann dieses dumme Gegentor, das mich sehr stark an Kai Bülow gegen Kiel erinnert hat, von der Entstehung
Ja,
her.
ja.
Und so hat sich's angefühlt, nur halt umgekehrt. Also wie wenn wir damals auf Kieler Seite gestanden wären. Also es war wirklich, ja, ich habe sehr dran zu knabbern. Auch heute noch, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, ich war gestern im Einsatz, hatte da aber in der Schlussphase gerade mal Zeit zum Durchatmen, habe mir das Spiel in aller Ruhe im Homeoffice dann hinten raus noch angeguckt. Ich habe mich dann auch sehr geärgert und zwar so, dass ich dann kurz danach meinen Sohn erstmal kurz trösten musste. Ich war wohl etwas emotional nach diesem 1 zu 2. Es ist alles wieder in Ordnung zu Hause, im Hause Weiß, ne? Aber ja, ich habe daran zu knabbern gehabt und ich gehe vollkommen mit. Es war für mich das stärkste Auswärtsspiel seit längerem, was 60 gezeigt hat. Du musst das Ding nicht verlieren. Geht der Pfostenschuss von Kevin Volland in der ersten Halbzeit rein, kann dieses Spiel komplett anders laufen. Du warst in der ersten Halbzeit vor allem die bessere Mannschaft und deswegen tut das doppelt weh. Aber das ist momentan etwas, was Duisburg da zu Hause kreiert. Diese Selbstverständlichkeit, irgendwie ziehen wir dieses Ding noch. Da muss man auch Respekt davor haben. Und da muss ich auch sagen, Hut ab, das musst du erstmal hinkriegen.
Vor allem nachdem
ist natürlich bitter.
Vor allem nachdem du die Woche zuvor 1-5 verlierst, auswärts, dann so aufzutreten. Man hat es schon gemerkt in der ersten Halbzeit, Duisburg war nicht verunsichert, aber sie waren nicht so klar und so selbstbewusst, wie 60 aufgetreten ist. Also die erste Halbzeit war fast eine 1 mit Stern, das Tor hat halt gefehlt, was den Auswärtsauftritt angeht. So überzeugt zu spielen, auch mit einer Ballsicherheit, mit einem dann auch in den richtigen Momenten im Zug nach vorne, hinten überhaupt nichts zugelassen. Also es war wirklich 1A. Deswegen tut's einfach umso mehr weh im Rückblick.
Es kam viel zusammen. Ich glaube, wir können ein, zwei Dinge kurz abhaken. Es waren Elfmeter auch für 60 München, den Tore Jakobs mal wieder unnachahmlich in die Maschen macht. Also ich finde es Wahnsinn, wie sicher der vom und wie selbstverständlich der vom Elfmeterpunkt die Dinger reinhaut, egal wie, links, unten, rechts, oben, Panenka war es ja, wir wissen es, war mittlerweile auch dabei. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Über den Platzverweis gegen Tore Jakobsen, da, wenn man möchte, kann man nochmal diskutieren, muss das sein, muss man das in der Nachspielzeit geben. Zur Wahrheit gehört auch, Tore Jakobsen war davor schon auch sehr gallig. Ich glaube, man kann es auch theoretisch mit der Menge der Verwarnungen vielleicht verargumentieren. Es ist aber effektiv wurscht, weil es ist jetzt, wie es ist. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen müde, alles zu zerreden. Wenn man wollen würde, könnte man auch diskutieren, ob es ein Stürmerfall vor dem 2-1 war. Ja. Ist müßig jetzt. Da haben wir schon ganz andere Dinger gegen 60 gehabt, aber in den letzten Wochen auch für 60. Ich glaube, in dem Fall, lassen wir das jetzt einfach mal ad acta.
Ja, das war also... Der Schiedsrichter hat dann einen guten Auftritt gezeigt. Das muss man auch im Moment der Niederlage anerkennen. Ich finde schon, dass der eine gute Spielführung hatte. Ich finde schon, dass man muss Tore Jakobsen dann nicht vom Platz stellen. Das Bittere daran ist, dass er jetzt halt wieder fehlt, nachdem er vorher auch schon ausgefallen ist. Also ich glaube, er ist ja auch zum zweiten Mal jetzt schon geflogen, oder? In dieser Saison. Er war schon mal
0-2 gegen Ferl im letzten Spiel vor der Winterpause. Ist er auch geflogen, war danach gesperrt. Jetzt hat er frisch erst die Gelbsperre abgesessen. Ja. Jetzt fehlt er wieder.
Ist halt gerade auf der 6, wo du halt jetzt mit Damian Dordan auch noch einen Verletzten hast. Da wird es halt jetzt echt dünn. Und mein Zuhause gegen Mannheim ist auch kein Selbstläufer. Und dass er da wieder fehlt, ist halt schon, schlägt schon ins Kontor, muss man sagen. Die Frage ist, wer da überhaupt dann noch in Frage kommt auf der 6, wenn du da noch aufstellst neben Philipp Meier.
Das wird eine spannende Situation. Wir haben auch vor allem jetzt erstmal ein anderes Spiel dann vor der Brust im Toto-Pokal. Ja. Da kommen wir nachher, glaube ich, noch ein bisschen detaillierter drauf. Wenn wir aber jetzt mal auf die Tabelle gucken, was ist denn jetzt an diesem Spieltag effektiv passiert? Und so extremst viel kaputt gegangen, finde ich, ist nicht. Natürlich hast du jetzt einen wieder vergrößerten Rückstand, aber es ist bei weitem noch nicht alles verloren. Deswegen sage ich gerade, gut, dass wir eine Nacht drüber geschlafen haben. Ich habe das versucht, nochmal zu verarbeiten und nochmal so ein bisschen zu durchdenken. Natürlich, du hast gegen einen direkten Kontrahenten verloren. Ja, der Rückstand auf Rang 3 liegt jetzt bei 5 Punkten und auf Rang 2 bei 6 Punkten. Und trotzdem ist hier bei weitem noch nicht Hopf und Malz verloren. Vor allem mit dieser Leistung, die du in Duisburg gezeigt hast. Da wirst du jeder Mannschaft in dieser Liga gefährlich werden. Und das macht mir tatsächlich Hoffnung. Und ich entwickle gerade so ein bisschen einen Trotz.
Ich habe mir auch vorgenommen, solange es rechnerisch möglich ist, glaube ich dran. Und das will ich mir auch beibehalten. Und das Problem ist auch nicht 60 momentan. Die Punkteausbeute ist immer noch top. Und du musst dich nach diesem Auswärtsspiel jetzt nicht... weiß ich nicht, da brauchst du dich nicht verstecken. Und da ist auch klar, also da wird jetzt dieses Momentum, das du kreiert hast in den letzten Wochen, dadurch nicht komplett abreißen. Das Problem sind eher die anderen Mannschaften momentan, weil halt die alle sehr konstant punkten. Und wenn die so weitermachen, ich weiß, in der dritten Liga ist schon viel passiert, auch innerhalb einer Saison, aber wenn die jetzt so weitermachen, wie sie halt gerade auftreten, Hansa Rostock, auch Ferl wieder in der Spur, Rot-Weiß Essen, die sich aus einer schwierigen Situation rausgezogen haben, Duisburg jetzt auch wieder in der Spur, also das könnte eher zum Problem werden, dass du halt, auch wenn du noch viele Punkte holst im Endspurt, halt trotzdem vielleicht nicht mehr oben aufschließen wirst. Und da musst du dir selber gar nicht so viel vorwerfen, außer dass du die Saison in der Hinrunde weggeworfen hast. Aber ich bin da momentan, also den Lauf, den die anderen Mannschaften da gerade haben, der stimmt mich nicht so positiv, ehrlich gesagt. Aber es bringt eh nichts, auf die anderen zu schauen. Du musst es am Ende selber irgendwie versuchen zu ziehen, indem du so viele Punkte holst wie möglich. Und dann kannst du eh nicht mehr machen, als zu hoffen, dass die anderen irgendwie straucheln. Es gibt noch viele direkte Duelle, die nehmen sich alle gegenseitig Punkte weg. Auch das muss man dazu sagen, gerade wenn man zum Beispiel auf Duisburg schaut, die nächsten 2, 3 Spieltage. Und trotzdem tue ich mich gerade schon hart, so optimistisch zu bleiben, wie ich es vor 1, 2 Wochen war.
Vielleicht haben wir uns jetzt auf dem Level angeglichen. Du warst sehr optimistisch und ich war immer noch so verweigernd. Bei mir wächst jetzt ein bisschen, du bist ein bisschen runter, vielleicht sind wir jetzt gerade auf einem Euphorie-Level angekommen.
Das schadet wahrscheinlich auch nicht. Also auch bei mir, ich habe es an mir selber jetzt bemerkt, es schadet nicht, ein bisschen auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen, weil ich war vor diesem Duisburg-Spiel sehr nervös. Also ich war so... Ich hatte fast schon körperliche Erscheinungen durch diese vor diesem Spiel. Also ich erspare euch die Details, aber ich habe da wirklich, ich habe die Nacht davor davon geträumt. Es war irgendwie eine besondere Anspannung. Und entsprechend groß ist dann auch die Enttäuschung gewesen im Nachhinein, weil es halt, ja, irgendwie, man wusste, es ist ein ganz wichtiges Spiel und dass es dann so verloren geht, ist halt ja doppelt bitter.
Es sind noch 24 Punkte zu vergeben. 8 Partien sind es noch. Da kann noch viel Wasser die Isar runterfließen. Du hast schon angesprochen, es wird jetzt kein Spieltag vergehen, wo es keine direkten Duelle da oben gibt. Die Frage ist halt, kommt nochmal jemand ins Straucheln? Bei Osnabrück glaube ich es nicht. Beim Rest muss man... Ich halte es nicht für ausgeschlossen.
Ja, Osnabrück ist weg. Also die...
denen gratulieren wir schon mal.
Ja.
Genau. Warum ich die vorhin die ganze Zeit so ein bisschen über Tanzparketts und Tanzschule und so kurz mal schwadroniert habe. Guckst du Let's Dance?
Nein.
Nein. Ich gucke dann doch immer mal wieder gerne rein. Ja, ich gucke dann tatsächlich doch immer mal wieder rein, weil es eben an mich an alte Tanzschulzeiten erinnert. Wobei das, was die machen, das habe ich nie gelernt. Also das ist eine ganz andere Kategorie als die, was du in der normalen standardmäßigen Tanzschule lernst. Weil Joachim Lambi ein sehr prominenter Fan des MSV Duisburg ist und der hat auf der Instagram-Seite vom MSV seine Einordnung abgegeben und hat dann durchaus mit Löwenfans zum Diskutieren begonnen, wo ich fast ein bisschen lachen muss. Also starker und vor allem wichtiger Sieg gegen die Löwen, die ebenfalls ein gutes Spiel gezeigt haben. Bla, das ist alles fein. Gelb-Rot für Jakobsen, hochverdient und ehrlich gesagt längst überfällig. Volland im Interview hinterher. Duisburg wird auch noch Punkte lassen. Nachtreten macht man nicht und schon gerade nicht bei einem so erfahrenen Mann. Rivalität hin oder her, so tritt man nicht auf. Schiedsrichter heute mit einer sehr guten Leistung. Respekt an alle Fanlager, an die Fanlager fair geblieben, so muss das sein. Und danach gab es auch noch, dass Markus Kocinski wie ein Rumpelstilzchen sich verhalten hätte an der Auslinie. Ich muss ganz ehrlich sagen, 2 Drittel davon kann ich nicht unterschreiben. Ich weiß nicht, wo es bei Kevin Volland ein Nachtreten war, sondern das ist einfach so, jeder, der da oben ist, wird noch Punkte lassen. So.
Ich weiß auch nicht, wieso er da jetzt so zum Rundumschlag ausholt. Also,
das macht überhaupt keinen Sinn.
Du hast dieses Spiel gewonnen, Punkte aus, was drumherum passiert, das kann dir doch gerade im Moment des Sieges komplett scheißegal sein. Das dann auch mal mit deiner Followerschaft zu teilen, was du, deine 5 Cent, die du dazu gibst zu diesem Spiel, also dann nimmt er sich, glaube ich, ein bisschen wichtiger, als er ist, als MSV-Fan.
Ich zitiere nochmal, was er über Markus Kocinski gesagt hat. Lassen Sie uns lieber nicht über Markus Kocinski reden, der wie ein Kasper am Spielfeldrand rumgesprungen ist und verdient die gelbe Karte bekommen hat für sein Verhalten. Ein Kasper am Spielfeldrand.
Ja, gut. Das lassen wir
jetzt
einfach
mal. Markus Kocinski ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er ein Rumpelstilzchen ist. Also.
Ich weiß nicht, wann er diesen Post abgesetzt hat, Joachim Lambi, aber viele Minuten zwischen Abpfiff und Post konnten nicht vergangen sein, weil. Ja, naja. Unbedachte Aussagen und so. Kommen wir vielleicht später auch noch drauf.
Ja, wir haben momentan wirklich nicht auf dem Tanzparkett unterwegs ist, auf dem Weiß-Blauen, ist Florian Niederlechner zum zweiten Mal nicht im Kader gewesen. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen. Wir werden die Thematik jetzt nicht nochmal neu auflegen. Wir haben, glaube ich, in Folge 210 da detailliert drüber gesprochen. Der Status quo bleibt erhalten mit Blick auf das Spiel gegen Regensburg, auf das wir dann gleich ja zu reden kommen. Können wir da vielleicht den einen oder anderen Gedanken mit Blick auf die Startaufstellung dann nochmal teilen. Was war sonst noch? Gehen wir mal weg vom Spiel gegen Duisburg. Wir halten mal fest, es ist nicht zu viel kaputt gegangen, aber du musst halt jetzt wirklich konstant liefern und dann schauen wir mal, wo es hinläuft. Es gibt beim Löwenkosmos ja auch immer wieder was zu lachen, Gott sei Dank. Deswegen gab es zuletzt den Kabarettabend im Hofbräukeller hier in München. Ich finde, solche Veranstaltungen, das gab es ja vor, ich muss kurz nachdenken, ich glaube 16 Jahren gab es schon mal ein Lachen mit den Löwen. Da ist entstanden, Legend, ja. Liebe Grüße an Hannes Ringelstetter, die geniale Zusammenfassung, das Leben eines Löwenfans. Wie erlebt er ein Spiel? Ich sage nur, jetzt steigen wir auf, jetzt kaufen wir einen Brasilianer, marschieren wir durch. Alles dabei, Kämmer?
So eine Moral.
Legende.
So eine, ja.
Jetzt gab es wieder einen Kabarettabend. Der Unternehmer für 60 zugunsten des Nachwuchsleistungszentrums. Es ist wohl ein mittlerer fünfstelliger Betrag zusammengekommen. Das ist großartig. Da hatte Gernot Mang, der Löwenpräsident, einen Auftritt. Und sagen wir mal so, die Wortwahl ist zumindest mal etwas, über das wir reden können, sollten. Der eine hat sich darüber aufgeregt, der andere weniger. Wir werden es gleich erörtern. Ich gehe es mal durch. Ich hole erst noch mal einmal aus. Am 13. März, also vor dem Spiel gegen Wien Wiesbaden, vor diesem 0:0, hat Gernot Mang in der Abendzeitung einen Satz getätigt. Ich glaube, dass es jetzt ganz wichtig ist, den Ball flach zu halten. Wir dürfen nicht in zu große Euphorie verfallen, lieber von Spiel zu Spiel denken. Wir wissen, dass auch die jüngsten Siege alle ein hartes Stück Arbeit waren und wir bleiben demütig. Das war vor dem Wien-Wiesbaden-Spiel. 13. März waren diese Aussagen. Am 17. März beim Kabarettabend der Unternehmer für 60 hat er Folgendes gesagt. Das war also nach dem 0:0 und vor dem Duisburg-Spiel. Hat er sich an die Mannschaft gerichtet, die da auch vor Ort war. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, beim Neujahrsempfang habe ich euch gesagt, ihr habt es in der Hand, Geschichte zu schreiben. 60 Jahre deutscher Meister, jetzt sind noch 9 Spiele zu gehen. 9 harte Spiele, das weiß ich, aber 9 Spiele, mit denen wir Erfolg definieren können. Ich definiere Erfolg so: 1% Glück, 2% Talent, 20% eine Mannschaft zu sein, auf und neben dem Platz und 77% nicht aufgeben. Den Willen haben, um diesen Erfolg über die Bühne zu bringen. Auf Englisch heißt es never give up. Vielleicht mal einen kurzen Einschub. Ich habe mir gedacht, bei dieser Rechnung, das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Wer mich kennt, ich mag Linkin Park, ich mag auch Mike Shinoda, der hatte ein Side-Projekt, Fort Minor. Im Jahr 2006 kam da ein Song raus mit dem Namen Remember the Name und da heißt es im Refrain: This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain and 100% reason to remember the name. Ich habe mich sofort irgendwie daran erinnert gefühlt für dieses, ne? Aber jetzt, glaube ich, kommen wir zum Knackpunkt des Ganzen. Gernot Mang hat dann noch ergänzt: Ihr habt 5 Spiele nacheinander gewonnen, im Jahr 2026 nur ein Spiel verloren. Und jetzt sagt mir mal, warum sollten wir die letzten 9 Spiele nicht gewinnen? Die Gegner sind machbar, wenn ihr an euch glaubt. Wir glauben an euch und ich bin überzeugt, dass wir noch viel Spaß haben werden. 4 Tage Unterschied zwischen Demut und dann diesen, ich nenne es mal Push. Und Alex, ich weiß aus dem Vorgespräch, dass du dich mitteilen möchtest.
Ja, jetzt wenn wir die Prozentrechnung wieder aufmachen, dann würde ich sagen 100% Bullshit, dieser Ausspruch. Also ich habe mich da wirklich, also jetzt auch im Nachhinein mit diesem Duisburg-Ergebnis im Hinterkopf, da könnte ich mich echt in Rage reden. Also wie man so, also wirklich selten dämlich so eine Aussage zu treffen, muss ich ganz klar so sagen. Diese Aussage, sind alles machbare Gegner. Das ist ja, das soll psychologische Kriegsführung sein, aber es ist vor allem psychologisches Friendly Fire. Weil du dadurch die Gegner natürlich motivierst, die hängen sich das im Zweifel irgendwo in die Kabine und sagen, da, der Löwenpräsident, was er gesagt hat, wir zeigen dem mal, was ein machbarer Gegner ist. Und zum anderen setzt du natürlich die eigene Mannschaft unter Druck. Und wenn uns die Löwenhistorie eines gelehrt hat, dann ist es, dass wenn du große Töne spuckst im Löwenumfeld, in so einer Situation, dann fällt dir das normalerweise relativ verlässlich und relativ schnell auf die Füße. Und es hat genau 4 Tage gedauert, bis es dir auf die Füße gefallen ist. Und ich verstehe nicht, wieso man in so einer Situation seinen Mund, ich sage jetzt nicht, was anderes im Kopf gehabt, seinen Mund aufreißt und so einen Satz sagt. Da sage ich einfach gar nichts. Oder ich sage, tolle Rückrunde spielt ihr, ihr glaubt an euch, ihr seid gut drauf und zieht es durch und dann schauen wir, was am Ende rauskommt. Oder dann nehme ich von mir aus sogar das Wort Aufstieg in den Mund. Aber wieso ziehe ich die kommenden Gegner mit rein in diese Aussage? Das ist einfach dumm und es fällt dir auf die Füße und es ist dir schon auf die Füße gefallen.
Er hat es nochmal relativiert, er hat dann nochmal erklärt, dass es ihm bei dieser doch recht überspitzten Aussage darum ging, dass die Mannschaft den Glauben behält und nicht aufgeben soll.
Ja, das
es
kann
ist
ja
ein
sagen.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist die Frage der Wortwahl. Weil über dieses Zitat, was ich gerade vorgelesen habe auf diesem Abend, das ist schon sehr forsch. Wenn er sagt, ihr habt jetzt gerade, seid jetzt lange ungeschlagen. Warum soll diese Serie nicht weitergehen? Ja. Warum sollt ihr nicht weiter konstant punkten und weiter oben dran bleiben?
Ja,
wir sind in
gut.
der Lage, jeden Gegner in dieser Liga zu schlagen. Warum sollen wir das nicht weiterhin so hinkriegen? Dann ist das okay. Dann sagt keiner was. Dann sagt man, okay, gesundes Selbstvertrauen und diesen Glauben vermitteln, eine gewisse Euphorie hochhalten. Alles fein. Nur die Wortwahl, die ist schwierig, weil vor allem jetzt in Zeiten wie diesen, wo halt viel diskutiert wird, wo sowas eben nicht versandet, sondern das wird auf die Goldwaage gelegt, vor allem wenn man das Präsidentenamt inne hat, dann muss man sagen, das ist vielleicht ein Müh zu viel.
Es ist dieser eine Satz, das sind alles machbare Gegner. Den Satz, wenn er weglässt, dann ist es auch noch eine Aussage, die es nicht braucht aus meiner Sicht. Aber dann kann man sagen, ja okay, an so einem Abend kann man das schon mal raushauen irgendwie und die Mannschaft wird es einzuordnen wissen. Aber wie gesagt, diese kommen Gegner damit reinzuziehen und sie als machbare Gegner zu bezeichnen. Das ist am Ende, es ist nur ein Satz, aber in der Gemengelage fällt er dir auf die Füße. Weil da kommen in der entscheidenden Phase kommen Mannschaften wie Schweinfurt und Ulm oder so, die sich da angesprochen fühlen als machbare Gegner. Zu Recht, logischerweise. Und die sagen, naja, wir sind wahrscheinlich rechnerisch schon abgestiegen zu diesem Zeitpunkt, aber schaut mal, was der gesagt hat über uns. Und dann zeigen wir dem mal, dass wir ein machbarer Gegner sind. Und dann legen die noch 5% drauf. Das ist alles jetzt hypothetisch, aber du tust dir einfach da keinen Gefallen mit so einer Aussage. Ich finde das, da hält man einfach den Mund in so einer Situation.
Ich glaube, es ist halt aber auch einfach auch ein Faktor dessen, wer es sagt. Wenn es ein Fan im Interview sagt.
Ja, das ist was anderes.
Gut, natürlich. Wenn das ein Ex-Löwe sagt und ein Meister-Löwe, ich glaube, dann ist es immer auch noch ein bisschen was anderes. Aber es ist halt momentan, Gernot Mang ist der Präsident des TSV 1860 München. Und dann werden Sätze auf die Goldwaage gelegt.
Und egal in welchem
Rahmen jetzt, ob das jetzt ein TV-Interview ist, ob es so ein Kabarettabend ist, wo natürlich auch Medienvertreter mit dabei sind, was ja keine geschlossene Veranstaltung ist.
Irgendeine Form der Öffentlichkeit, ist egal welche Öffentlichkeit, aber in der heutigen Medienöffentlichkeit ist sowieso alles potenziell die große Bühne, weil es im Zweifel bei Social Media groß gespielt wird und dann hast du die große Bühne, die am Anfang vielleicht eine kleine Kabarettbühne irgendwo war. Das muss dir bewusst sein als Löwenpräsident. Und ich finde, Gernot Mang macht grundsätzlich einen guten Job. Ich will ihn da jetzt nicht in die Pfanne hauen. Aber in solchen Situationen muss er kommunikativ einfach am besten zweimal überlegen, bevor er was sagt. Auch wenn man da in lockerer Atmosphäre ist, man hat vielleicht vorher ein Bier getrunken, keine Ahnung. Trotzdem darf man diesen Satz nicht sagen als Löwenpräsident in so einer Situation.
Mich würde tatsächlich interessieren, schreibt es uns gerne. Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads, wo ihr uns erreicht, giesinger-bergquist@gmx.de. Mich würde da tatsächlich nochmal so ein bisschen das Echo aus der Hörerschaft interessieren oder schreibt es auch hier in die Kommentare, wie ihr diese Aussage aufgenommen habt. Ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander. Wir haben hier eine ziemlich eindeutige, beziehungsweise ja, doch, es ist schwierig. Ich sage, es ist schwierig. Alex, du hast es schon als
Ich muss mit Gernot Mang journalistisch nicht zusammenarbeiten oder werde ihn wahrscheinlich ja, im Medien- und journalistischen Kontext nicht treffen in den nächsten Wochen und Monaten. Deswegen spreche ich vielleicht ein bisschen anders drüber. Also ich habe gerade als Fan gesprochen, nicht als Journalist, aber ich stehe dazu, ganz klar.
Ich finde es unpassend. Also das kann man, es ist unnötiger Wirbel, der da hochgekocht ist. Die Kollegen vom Magenta Sport haben das ja auch gleich als Kachel hierher genommen. So schnell kann sich der Wind drehen. Ja. Im Löwenkosmos.
Und zu Recht,
das ist
natürlich.
Ja nur das passende Beispiel dafür. Also das, auch das war gefühlt so ein bisschen mit Ansage, natürlich. Und dass so ein Satz dann natürlich auch nach außen getragen wird, vollkommen klar. Das war keine geschlossene Veranstaltung. Dann, Alex, sollen wir schon mal in Richtung kommendes Wochenende blicken?
Bitte.
Denn die dritte Liga pausiert. Es ist Länderspielpause, aber nicht für 60. Denn es steht ein wirklich nicht unwichtiges Spiel an. Es geht ins Halbfinale des Toto-Pokals, des Bayerischen Landespokals. Der Löwe gastiert bei Jahn Regensburg. Und wir wissen, es ist lange her, dass 60 am DFB-Pokal teilgenommen hat. Es geht noch über die Liga, wenn du mindestens Vierter wirst. Aber das sichere Ticket bekommst du über den Landespokal. Und du bist jetzt so nah dran, wie seit langem nicht. Und es ist auch klar, dass du im Toto-Pokal den vermeintlich schwersten noch möglichen Gegner jetzt im Halbfinale hast. Denn wenn 60 das Finale erreichen sollte, geht es entweder gegen die Würzburger Kickers oder Wacker Burghausen. Die spielen am Dienstagabend. Ihr wisst also schon, wie sie gespielt haben. Wir wissen es noch nicht, aber Fakt ist, es geht im Finale, in einem möglichen Finale, auswärts zu einem Regionalligisten. Jetzt haben wir ein ligainternes Duell.
Ich hoffe zu Wacker Burghausen.
Ja,
also, ich weiß nicht, warst du in Würzburg schon mal im Stadion?
Nein.
Damit das hässlichste Fußballstadion in ganz Bayern, das ich bisher gesehen habe. Und ich habe jetzt ein paar gesehen. Ich finde es, also die Lage ist gut, so auf dem Dahlenberg da oben. Das hätte ja Potenzial, aber es ist ein Stadion, völlig off-topic jetzt, aber wie wenn du vier Tribünen aus völlig unterschiedlichen Firmen und Himmelsrichtungen zusammen gefahren hättest und in Würzburg zu einem Stadion zusammengefügt hättest. Also da passt hinten und vorne nichts zusammen aus meiner Sicht. Aber das ist noch am Rande.
Können wir nochmal drüber reden, dann wie das Finalstadion ist, wenn 60 weiter ist oder weiter sein sollte. Wir reden zuerst über Jahn Regensburg und ihr wisst es, deswegen haben wir das hier für euch.
Rübergluckt.
Diesmal in der Toto-Pokal-Edition, denn 60 München gastiert beim Toto-Pokal-Rekordsieger beim SSV Jahn Regensburg. Siebenmal haben sie diesen Pokal geholt, zuletzt 2011. Insgesamt gab es 39 Spiele laut Transfermarkt.de bereits zwischen 60 und Jahn Regensburg. 23 Löwensiege, 8 Remis und 8 Niederlagen bei 83-46 Toren. Das Problem ist, der letzte Pflichtspielsieg der Löwen in Regensburg datiert vom 1. Mai 1993 mit einem 3-2 damals in der Oberliga Bayern. Und auch als Regensburg und 60 gemeinsam in der zweiten Liga waren, gab es eigentlich nur noch einen Sieg von 60 München und das war gleich im allerersten Aufeinandertreffen, als Regensburg Aufsteiger war. Das müssten, glaube ich, damals so 45.000 Zuschauer in der Arena gewesen sein. 60 gewinnt meines Wissens durch ein Eigentor. Und danach war
Schmeck-Kowiak.
Es war ein weiter Einwurf, müsste es gewesen sein.
Oder so. Ich war also, im Stadion, ich weiß das noch.
Ich war auch im Stadion, wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet.
Ein Spiel vor dem Herrn, ja.
Ja, es war ein ganz, ganz schlimmes Gekicke. Und danach war gegen Regensburg nichts mehr zu holen. Von der Relegation 2017 fangen wir jetzt gar nicht mal an zu reden. Es gab dieses Duell an selbiger Stelle im neuen Jahnstadion in dieser Liga schon. Da gab es ein 0-4 am 9. November letzten Jahres war es so. Zur Wahrheit gehört aber auch, es gab vor der Saison ein Testspiel. Das hat 60 wiederum mit 4-0 gewonnen am 26. Juli. Ich würde sagen, jetzt wäre es mal Zeit für einen Pflichtspielsieg. Es muss einen Sieger geben. Nach 90 Minuten gäbe es bei einem Unentschieden direkt Elfmeterschießen. Und bei Jahn Regensburg begibt sich ja eine sehr, sehr spannende Personalie außerhalb des Platzes, denn das ist wirklich kurios. Momentan ist da nämlich ein Interimstrainer, der eigentliche Co-Trainer an der Bank. Das ist Munir Rajuni, der 39 Jahre alt ist und seit dem 10. März jetzt die Amtsgeschäfte führt, nachdem Michael Wimmer sich entschlossen hat, während der Saison den SSV Jahn Regensburg zu verlassen, um bei Holstein Kiel Co-Trainer unter Tim Walter zu werden. Und das muss, und das, ich habe mir extra die Pressemitteilung nochmal rausgezogen, um das nochmal zu verdeutlichen. Philipp Hausner, der Geschäftsführer des SSV Jahn Regensburg, hat erklärt, Michael Wimmer ist im Laufe der Rückrunde wiederholt mit dem Wunsch auf den SSV Jahn zugekommen, den Verein verlassen zu dürfen, um sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen. Der SSV Jahn hat diesem Wunsch schlussendlich entsprochen und den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal irgendwo gehört habe.
Komplett eigenartig, ja. Vor allem, dass er mehrmals mit dem Wunsch gekommen ist. Das habe ich gar nicht gewusst jetzt. Für mich kam das völlig überraschend, dass der jetzt da ja, von jetzt auf gleich Regensburg verlässt, nachdem er ja im Sommer ja erst zu Regensburg kam, oder? Der ist ja noch quasi relativ frisch da.
Ja.
Und wollte, glaube ich, ja auch wieder quasi näher an die Heimat. Er war da damit ja sehr nah an der Heimat. Und jetzt geht er nach Kiel. Ja, hat ihm nach dem Heimweh das Fernweh gepackt.
Er hat meines Wissens auch schon mal mit Tim Walter zusammengearbeitet, aber trotzdem ist es, also...
Mit Akteuren, die Heim und Fernweh verwechseln, da hat Jahn Regensburg ja in jüngerer Vergangenheit auch schon mal Berührungen gehabt.
Grüße gehen an Joel Zwart.
Ja, die alte Wunde aufzureißen.
Ja. Nein, also eine ganz komische Gemengelage da beim Jahn. Noch ein kurzer Blick auf die Veränderung im Vergleich zur Hinrunde, denn bei Jahn Regensburg gab es 3 Winterabgänge. Einmal Dejan Galien, der ging in die Regionalliga zu Fortuna Köln. Davis Asante, der ist an den SV Rödinghausen ausgeliehen, und Dustin Vogel, den hat Nürnberg abgezogen, der war ebenfalls ausgeliehen, da halt die umgekehrte Variante. Der SSV Jahn hat aber auch nochmal zugelegt, hat insgesamt 5 Spieler im Winter geholt. Einmal John Posselt, Mittelstürmer vom SC Paderborn 2. Malte Karpstein von Waldhof Mannheim, Innenverteidigung. Sascha Hingerl vom TSV Buchbach, defensiver Mittelfeldspieler. Leon Omar Wechsel von Hannover 96 ausgeliehen, ist ein Torhüter. Und Jakob Seibold, zentraler Mittelfeldspieler aus der zweiten Mannschaft, hochgezogen. Und es gibt insgesamt Stand heute 4 Ausfälle beim Jahn. Gegen 60 fehlen werden Julian Pollersbeck, der Keeper, Felix Gebhardt und eben 2 Neuzugänge, Sascha Hingerl und auch Jakob Seibold, werden gegen 60 nicht auflaufen. Toto-Pokal, Halbfinale, live im BR übrigens, also im Free-TV zu sehen. Ich glaube, das Jahn-Stadion dürfte auch ganz gut gefüllt werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen Kribbeln auch davor. Es ist halt wie so ein Liga-Duell und es ist, weil du halt nah dran bist. Und Alex, vielleicht schwelgen wir einmal ganz kurz nochmal in Erinnerungen. Dieses Pokalspiel damals vor allem, also gegen Schalke 04, als wir zusammen im Stadion waren.
Ich dachte, jetzt wir schwelgen in Erinnerung an das 0-4 in Regensburg. Ja.
Das möchte ich dir nicht antun.
Ja, bitte.
Das war schlimm genug, dass du das miterleben musstest. Nein, ich möchte nochmal über dieses Pokalspiel reden. 60 hat ja seit dem Absturz aus der zweiten Bundesliga ein paar Mal DFB-Pokal gespielt. Da waren Spiele dabei, und jetzt versuche ich sie alle nochmal zusammenzubekommen. Du hast in der ersten Runde einmal Holstein Kiel gehabt, warst 1-0 vorne, dann ist dir die Kraft ausgegangen. Ich glaube, du hast einmal gegen Eintracht Frankfurt gespielt und hast da auch, glaube ich, 1-2 nur verloren, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe.
Ja.
Dann hast du da in dieser damaligen Saison, über die wir gerade sprechen, du hast in der ersten Runde Darmstadt per Elfmeterschießen rausgekegelt, hast Schalke dann niedergerungen und dann bist du ganz unglücklich gegen KSC wieder vor Corona-bedingt leeren Zuschauerrängen, durch ein Elfmeter war es, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bist du ganz unglücklich rausgeflogen, sonst wäre das vielleicht nochmal weitergegangen. Und im Jahr drauf, Erstrundenspiel gegen Borussia Dortmund live im ZDF.
Das
sind Momente.
Tatsächlich wenig hängen geblieben ist dieses Spiel gegen Dortmund. Also das war
ja, weil es zu schnell durch war.
Es war nicht dieses Highlight-Spiel wie damals in der Allianz Arena. Es war vorm Spiel eine geile Stimmung. Dieser Fanmarsch zum Stadion und so war richtig cool. Aber das Spiel an sich war, da hat man sich ein bisschen dem Schicksal ergeben, muss man sagen.
In der ersten Halbzeit auch überrannt worden.
Ja, man hat sie aber auch überrennen lassen. Na egal. Fakt ist, DFB-Pokal wäre natürlich mal wieder schön, nicht nur aus Fansicht, sondern auch aus finanzieller Sicht.
Auch aus Prestigesicht.
Aus Prestige.
Marketingtechnisch auch absolut. Viel wichtiger, dass du wieder auf der nationalen Ebene in dieser Form bist.
Ja.
Und lass dann eben ein Losglück haben, dass du nochmal einen attraktiven Erstligisten kriegst. Dann bist du nochmal auf der großen TV-Bühne auch nochmal.
Ja, natürlich.
Da hängt ganz viel dran.
Das wäre schon was, aber ja, in Regensburg ist, schauen wir mal, ich bin im Stadion, ich hoffe, Traumabewältigung betreiben zu können und nicht retraumatisiert zu werden. Nach diesem, also dieses 0-4, das ist schon, war schon denkwürdig, auch im Stadion. Das war schon echt ein absoluter Tiefpunkt der letzten Jahre, das muss man schon so klar sagen. Deswegen, ich hoffe auf ein positives Erlebnis am Samstag. Und ja, werde mich dick einpacken. Das Wetter wird bescheiden werden. Ab Mittwoch schlägt es um und dann wird es nochmal richtig Winter. Ich glaube, 6 Grad sind angesagt. 6 Grad und Regen. Schön. Aber gut.
Dieses,
das tut man nicht alles.
Ja, diese Pleite in Regensburg im Toto-Pokal. Wenn man mal zurückguckt, was war die Folge? Danach hat sich 60 aufgebäumt. Danach hat 60 die Siegesserie in der Rückrunde gestartet. Nach dem 0-4 in Regensburg folgte das 4-0 in Aubstadt im Toto-Pokal. Ich nehme das jetzt mal als gutes Omen. Nackenschlag in der Liga und danach Befreiungsschlag im Toto-Pokal mit anschließender Siegesserie.
Aber natürlich
würde ich jetzt genau so nehmen.
Die Art und Weise des Nackenschlags natürlich konträrer fast nicht sein könnte, aber ja, glauben wir einfach mal dran.
Ein bisschen Aberglauben darf man an einem Stammtisch auch mal verbreiten. Ja. Also, die Vorzeichen sind, ja, friss oder stirb. Egal wie. Und die Frage, die sich mir tatsächlich auch ein bisschen aufdrängt oder wahrscheinlich einigen, was macht Markus Kauzinski mit Blick auf die Startaufstellung? Wird ein Jesper Verlaat mal reinrotiert? Wird ein Florian Niederlechner reinrotiert? Oder sagst du, never change a running system? Wir haben jetzt die Sicherheit.
Ja, das ist eine schwierige Situation.
Zweischneidiges Schwert.
Wenn du jetzt noch dicker vorne drin wärst im Aufstiegsrennen, dann würdest du wahrscheinlich sagen, naja, dieses Toto-Pokalspiel, es ist ein Wettbewerb und es ist ein Pflichtspiel. Aber wir können es vielleicht nutzen, um eben dem einen oder anderen Spielpraxis zu geben. Jetzt hast du halt dieses zweischneidige Schwert, du bist nicht ganz raus aus dem Aufstiegsrennen. Du willst aber gleichzeitig auch den Toto-Pokal irgendwie gewinnen und dann irgendwie zu experimentieren, ist schwierig. Ich fände es aber auch schwierig, jetzt zu sagen, wir spielen mit der gleichen Starthilfe in der Liga weiter, weil ich finde schon, dass du eben gerade Verlaat und Niederlechner irgendwie die Chance geben musst, sich zu zeigen, eine Halbzeit oder so. Mit Risiko verbunden, Verlaat lange raus gewesen, Niederlechner offenbar nicht in Form. Trotzdem würde ich schon dafür plädieren, die vielleicht sogar von Anfang an zu bringen, dann nach 60 Minuten rauszutun oder so. Weil wann, wenn nicht jetzt, bekommst du die Chance, die wieder heranzuführen an eine mögliche, an die Startelf. Bei Niederlechner wahrscheinlich noch nicht, aber zumindest an Einsätze in der Liga.
Also ich persönlich rechne tatsächlich eher mit wenigen Umstellungen, weil Markus Kauzinski hat einfach seine Stammelf gefunden. Er hat auch gesagt, warum soll ich wechseln, solange es funktioniert? Bis aufs Ergebnis hat es ja in Duisburg auch funktioniert, wenn man ganz ehrlich ist. Diesmal ist halt die Münze auf die andere Seite gefallen. Und so wie du sagst, wenn du jetzt dicker oben drin wärst, wo du sagst, naja, Top 4 schaffen wir schon, das Ticket lösen wir auch so, wäre es vielleicht anders. So ist es aber, es geht wirklich darum, da was zu sichern. Und ob du dann umbaust, vor allem, weil du eine Woche später ja auch wieder gegen Waldhof Mannheim spielst, willst du da jetzt wirklich so viel anpassen? Willst du nicht eigentlich diesen Grundflow aufrechterhalten? Und das spricht eigentlich gegen größere Rotationsmaßnahmen. Und deswegen rechne ich ehrlicherweise nicht damit. Es ist natürlich ungünstig für die Reservisten. Wobei es immer noch komisch ist, irgendwie von Reservisten zu sprechen, wenn man an Jesper Verlaat, Flo Niederlechner und Co. denkt. Das ist irgendwie, es ist schon irgendwie komisch. Aber die Leistungen und die Ergebnisse der letzten Wochen, wie gesagt, eingeklammert das Duisburg-Spiel, geben dem Ganzen ja recht. Und da kann ich den pragmatischen Ansatz von Markus Kauzinski absolut nachvollziehen. Also ich bin gespannt. Es könnte eine unveränderte Startelf sein. Es könnte aber auch ein, zwei Positionen sagen, okay, komm, das machen wir jetzt. Ich glaube, das Einzige, was wir ausschließen können, ist eine komplette Rotation.
Ja, die Frage ist, probierst du auf der 6 schon was aus, mit Blick auf das Mannheim-Spiel, ohne Tore Jakobsen, dass du sagst, okay, da stellen wir vielleicht, oder vielleicht probiere ich anderes System wahrscheinlich nicht, aber
oder schmeißt du einen Samuel Althaus einmal rein?
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er Althaus der erste Nachrücker jetzt in dem Fall. Den musst du wahrscheinlich reinschmeißen und musst ihm ein bisschen Praxis geben, weil sonst, es hat mit anderen auch schon funktioniert, die ins kalte Wasser zu werfen in der Liga, aber eigentlich musst du so eine Situation nutzen jetzt und dem ein bisschen zumindest die Sicherheit geben.
Schauen und du hast natürlich die Chance, auf kürzesten Wege jetzt nicht nur den DFB-Pokal zu lösen, sondern das Gefühl eines Endspiels, um einen Titel auch zu haben. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Es ist zwar in Anführungszeichen nur der Toto-Pokal, aber es ist ein Titel.
Ja, und es ist
ein Pokal, den du gewinnen kannst.
Es ist nicht zu unterschätzen, jetzt dieses Spiel zu haben nach dem Tiefschlag in Duisburg, dass du einfach irgendwie im Rhythmus bleibst. Wenn du jetzt mit dieser bitteren Niederlage in eine zweiwöchige Länderspielpause gehen würdest, wo du einfach keinen Vergleichswert hast, wo du irgendwie ins Blaue hinein trainierst, das wäre wahrscheinlich mit Blick auf den Schlussspurt in der Liga schon, ja, nicht tödlich, aber schon, also wäre schlecht gewesen, sagen wir es mal so. Und jetzt zu wissen, okay, wir machen einfach weiter und das nächste Spiel steht schon vor der Tür und da geht's um alles, dann ist es für den Kopf wahrscheinlich auch leichter, jetzt weiterzumachen.
Ich bin tatsächlich froh, dass dieses Spiel genau so gelegt ist.
Ja, absolut.
Also, weil
auch von der Anstoßzeit her und so, ist es einfach, du kannst es eigentlich.
Es ist wie, als wenn Liga wäre.
Ja.
So, also musst du es angehen, ist ja wirklich kein Unterschied. Ja. Außer, dass du halt bei der Niederlage raus bist.
Ja. Das wäre in der Liga jetzt auch wahrscheinlich. Wenn du eins verlierst, bist du auch raus aus dem Aufstiegsrennen. Also die Ausgangsposition ist sehr ähnlich. Ja.
Ja. Und zwei Wochen später gibt es dasselbe Duell ja auf Giesingshöhen noch einmal. Am Sonntag, den 12. April dann, gastiert Jan Regensburg bei 60 München.
Am Ende einer englischen Woche.
Oh ja. Also ich sag mal, Dienstagabend, Cottbus ist auch ein wunderbares Auswärtsspiel.
Da sind wir, also spätestens nach diesem Regensburg-Spiel sind wir schlauer, würde ich sagen.
Ja.
Also ist eine Floskel, glaube ich, englische Wochen sind natürlich, haben immer so einen entscheidenden Charakter, gerade in der Phase.
Wir haben es im positiven Fall ja schon gesehen, 9 Punkte richtig. Aus einer Woche raus.
Und das ist das, woran ich mich auch hochziehe, dass 60 sich immer mal wieder in dieser Saison aus scheinbar aussichtslosen Lagen wieder hochgezogen hat. Und jetzt ist es ist nicht aussichtslos, die Aussichten sind aber auch nicht besonders gut. Jetzt gilt es halt, ja, das Gleiche nochmal zu machen. Dann schauen wir, was rauskommt.
Dann kommen wir auf die Zielgerade und haben noch zwei Themen, die mehr oder weniger mit dem Grünwalder Stadion zu tun haben. Ein Wort sollten wir mal ganz kurz verlieren zur Stichwahl ums Oberbürgermeisteramt der Landeshauptstadt München. Da gibt es jetzt einen Wechsel. Ihr habt es alle mitbekommen. Dieter Reiter ist nicht mehr Oberbürgermeister oder wird aus dem Amt ausscheiden. Der neue Mann heißt Dominik Krause. Er war bis dato schon zweiter Bürgermeister der Landeshauptstadt. Er rückt quasi jetzt auf. Dieter Reiter ist komplett raus. Er hat seine politische Karriere beendet. Über die Gründe gibt es genügend Formate, über die wir reden, wo man darüber redet. Wir reden hier aus Löwensicht. Die Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen: Was hat das für Folgen für die Zukunft von 60 München und vor allem mit Blick auf das Grünwalder Stadion? Wir werden jetzt hier nicht tief eintauchen, aber ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, großartig verändert sich die Ausgangslage nicht, denn in der Stadtregierung war Dominik Krause schon drin, jetzt halt an erster Stelle. Damit ist er auch der erste Ansprechpartner in Zukunft des TSV 1860 München. Verena Dietl, die dürfte, das ist die wahrscheinlichste Variante, dass sie in der Riege der Bürgermeister bleibt. Grün-Rot ist die wahrscheinlichste Variation. Das heißt, sie würde als Konstante, die den Löwenherzen trägt, auch dort weiter dabei sein. Und es würde wahrscheinlich ein weiterer Grüner aufrücken in dieses Triumvirat Oberbürgermeister und erster, zweiter Bürgermeister. Es würde aber an der Ausgangslage grundsätzlich nichts ändern. Dominik Krause ist Giesinger. Der mag Kultur, der mag dieses Feeling in Giesing. Also so gesehen, denke ich, wird sich da nicht viel verändern. Ich glaube, mehr müssen wir in diesem Rahmen erstmal nicht dazu sagen. Und dann eine zweite Sache, die am heutigen Montag aufgeploppt ist, wo man auch mal geguckt hat, hoppala, was ist denn da los? Denn wir wissen alle, der letzte Spieltag dieser Saison steigt am 16. Mai, am Samstag, 60 gastiert beim SC Verl. Und am 17. Mai, am Sonntag, hat der TSV 1860 Geburtstag, er wird 166 Jahre alt und an diesem Tage wird im Grünwalder Stadion ein Sportfest stattfinden, ohne 60 München, denn da gibt es eine Premiere auf Giesings Höhen. Es wird erstmals dort American Football gespielt. Die Munich Ravens tragen ihr Auftaktspiel dort aus gegen die Tirol Raiders. Das hat es meines Wissens und auch das, was die Ravens sagen, noch nie gegeben. Das erste Mal professionelles American Football. Die spielen ja normalerweise, die Ravens, im Sportpark in Unterhaching. Die sind seit 2023 im Spielbetrieb der European League of Football, die mittlerweile jetzt zu dieser Saison insolvent ist. Es gibt also eine neue Liga, in der sowohl Tirol als auch die Ravens übergesiedelt sind. Und dieses Auftaktspiel wird eben auf Giesings Höhen ausgetragen am Geburtstag von 60 München. Alex, genau. Was denkst du darüber?
Naja, es kommt jetzt darauf an, wie wir diese Saison beenden. Wenn wir sagen wir, zwischen 24 einlaufen und zwischen 1 und 2, dann sage ich, okay, dann sollen sie den Rasen halt kaputt machen, dann gibt es einen neuen im Sommer. Wenn du Dritter wirst, dann musst du in diesem Stadion halt ein paar Tage später ein Relegationsspiel austragen. Weiß ich nicht. Ich verfolge Football nicht, ist völlig ist, No Man's Land oder wie sagt man. Also habe ich keine Ahnung davon. Ich weiß auch nicht, wie American Football einen Fußballrasen strapaziert. In meiner Vorstellung sehr. Deswegen würde ich spontan sagen, naja, hätte man wahrscheinlich vielleicht anders auch lösen können.
Man war da wohl im Austausch mit 60 als auch mit der Stadt als Vermieter des Stadions und hat da wohl konstruktive Gespräche geführt. Stand Im letzten jetzt? Jahr hatten die Ravens einen Zuschauerschnitt von knapp 4000 in Haching.
Nicht schlecht.
Und jetzt gehe ich mal einen Gedanken weiter tatsächlich mit Blick auf eine mögliche Erbpachtlösung. Im Falle des Grünwalder Stadions. Wenn wir jetzt mal richtig weit denken, wenn du als Dauermieter in einem neuen, umgebauten Grünwalder Stadion einen dauerhaften Mieter für die Sommerzeit haben kannst, um das Ding dauerhaft zu bespielen, weil diese American Football Saison ist immer in den Sommermonaten, also okay. Mai bis Anfang September, wenn es ganz weit läuft, würde das für eine Bewirtschaftung eines Stadions durchaus passen?
Absolut.
Weil ich sage mal, einen Mieter FC Bayern 2 in einem Löwengiesinger Stadion in Erpacht wird es tendenziell nicht geben.
Nee. Ja. Ich hoffe, dass wir Mitte Mai nochmal drüber sprechen, über dieses Thema, weil es irgendwie aktuell ist. Aber momentan, ja, sollen sie machen. Schauen wir mal, ob es nochmal zum Thema wird. Ich würde es mir wünschen, Stand jetzt.
Schauen wir mal, dann sehen wir schon und das machen wir dann nächste Woche nach dem Spiel von 60 München bei Jahn Regensburg. Alex, ich bedanke mich für eine launige, teilweise emotionale Stammtisch-Episode 211.
Ja, ebenfalls.
Wir wünschen der Anja gute Erholung und hoffentlich eine gesunde, also einigermaßen verträgliche Reise, gesundheitlich angeschlagen und dass sie auch bald wieder dann fit zurückkehrt. Und dann bleibt uns eigentlich wie immer nur zu sagen, bleibt uns gewogen, bleibt ihr gesund, bleibt optimistisch, bleibt uns treu. Glaubt weiter an die Löwen, da ist noch was drin, glaube ich. Und dann vor allem bleibt es vor allem eins, löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.